Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Kaum ein EU-Regelwerk hat in der europäischen Transportbranche für so viel Aufregung gesorgt wie das Gesetzespaket zum Straßengüterverkehr, kurz Mobilitätspaket 1. 7 EU-Staaten, vor allem aus dem Osten der EU, hatten dagegen geklagt, weil sie Grundprinzipien der EU verletzt sahen. Nun hat der Europäische Gerichtshof sein Urteil gefällt. Wie die Richter entschieden haben und was das letztlich bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die aktuelle Vermessung der Logistikwelt, beleuchten das weite Feld der Logistikimmobilien und werfen einen kritischen Blick auf die Nachhaltigkeitsbemühungen im Seeverkehr. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, da sind wir in der Tat heute mit ein paar spannenden Themen am Start. Aber bevor wir unseren Abstecher nach Brüssel machen, sollten wir kurz mal schauen, welche neuen Entwicklungen es bei der Schenker-Übernahme und beim Hala-Deal von MSC gibt.
Okay, zwar ist das Rennen mit Schenker entschieden, doch DSV-Chef Jens Lund steht nun vor einer Mammutaufgabe. Er muss ja die für 14,3 Milliarden Euro übernommene Ex-Bahntochter in seinen Konzern integrieren. Und das dürfte alles andere als einfach werden, denn die Unternehmenskulturen sind doch recht unterschiedlich.
Das war ja auch im Jahr 2019 der Fall, als sich DSV Panalpina einverleibt hat. Auch da gab es Reibereien und nicht zu knapp.
Allerdings, das stimmt. Doch am Ende zählt immer das Ergebnis, ist ja klar. Und Lund war damals als CFO und später als Chief Operating Officer hautnah dabei und kann für sich in Anspruch nehmen, die komplizierte Panalpina-Übernahme sowohl finanziell als auch operativ erfolgreich über die Bühne gebracht zu haben. Tja, und damit dürfte er wohl gut gerüstet sein für das, was nun auf ihn zukommt.
Ja, dass ihm durchaus viel zugetraut wird, zeigte sich übrigens vor ein paar Tagen ziemlich deutlich, denn DSV hat am Kapitalmarkt neue Aktien emittiert und sich damit rund 5 Milliarden Euro an frischem Kapital gesichert. Und was für ein großes Vertrauen von Seiten der Kapitalgeber spricht, die neuen Aktien wurden ohne Abschlag platziert, sodass DSV mehr als ein Drittel des Schenker-Kaufpreises mit Eigenkapital nun finanzieren kann. Mhm.
Nun darf man auf die weitere Entwicklung gespannt sein. Lund gilt ja als Stratege mit Weitblick, der gerade bei Übernahmen sehr zielstrebig vorgeht und schnelle, klare Entscheidungen trifft.
Richtig, ja.
Die allerdings nicht jedem gefallen dürfen. Das ist auch, glaube ich, klar. Schließlich legt Lund großen Wert darauf, einheitliche Strukturen zu schaffen. Das heißt aber ganz klar, dass Redundanzen abgebaut und Systeme vereinheitlicht werden sollen. Und das natürlich so schnell wie möglich.
Ja, und damit dürften natürlich auch einige personelle Veränderungen verbunden sein, wie das leider oft genug so ist bei Übernahmen. Aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein. So hat ein anderer Däne, nämlich Søren Toft, der Chef der weltgrößten Reederei MSC, gerade vor dem Hintergrund des Hala-Deals angekündigt, den Personalbestand in Hamburg aufzustocken. Und was das für die Hala selbst bedeutet, wird sich allerdings noch zeigen müssen. Und in der Zwischenzeit können wir über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Mobilitätspaket sprechen, nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder und jetzt geht's um das Mobilitätspaket 1 und zu welchem Urteil der EuGH letztendlich gekommen ist. Immerhin wurden insgesamt 15 Klagen von 7 EU-Ländern eingereicht, die damit das gesamte Regelwerk in Frage gestellt haben.
Aber nur in einem Punkt haben sich die Richter der Ansicht der Kläger angeschlossen. Sie haben nämlich die Pflicht zur regelmäßigen Rückkehr der Lkw in ihr Heimatland für null und nichtig erklärt. Und damit ist zwar ein wesentliches Element des Mobilitätspakets gekippt worden, aber das bedeutet nicht automatisch, dass die Ziele, die mit den gesetzlichen Regelungen erreicht werden sollen, nicht rechtens werden.
Im Gegenteil, die Richter haben sich voll und ganz hinter die erklärten Ziele des EU-Gesetzgebers gestellt. Das Mobilitätspaket soll für faireren Wettbewerb und bessere Arbeitsbedingungen im europäischen Straßengüterverkehr sorgen. Und dazu haben die Richter einige bemerkenswerte Grundsatzaussagen von weitreichender Bedeutung getroffen, wie ich finde. So wurde zum Beispiel festgestellt, dass Transportunternehmen nur insoweit ein Recht auf freien Dienstleistungsverkehr in der EU haben, wie es ihnen durch EU-Rechtsvorschriften wie das Mobilitätspaket eingeräumt wird. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass es eine Sonderregelung gibt und diese auch gilt.
Also ich finde es zudem interessant, wie die Richter mit dem Vorwurf der Diskriminierung osteuropäischer Transportunternehmen durch das Mobilitätspaket umgegangen sind. Die Unternehmen sind ja verpflichtet, den Mindestlohn zu zahlen, der in den jeweiligen Ländern, in denen die Fahrer unterwegs sind, auch gilt. Und das wurde als ja nicht unbedingt gerechtfertigt angeprangert. Aber die Richter halten dem entgegen, dass die Unternehmen in peripheren EU-Staaten die höheren Kosten aufgrund besserer sozialer Standards nicht etwa tragen müssen, weil sie diskriminiert würden. Vielmehr hätten sie sich ja ganz bewusst für das Geschäftsmodell entschieden, sagen die Richter. Und zwar ihre Transportdienste ausschließlich oder überwiegend Kunden in weit entfernten Mitgliedstaaten anzubieten. Und dann heißt es weiter in der Begründung, also das Mobilitätspaket, das hindert ja diese Unternehmen nicht, durch die Gründung von Tochterfirmen in diesen anderen Ländern näher an die Kunden zu rücken.
Auch das Verbot, am Wochenende in der Kabine zu übernachten, die Kabotagebeschränkungen und die Vorschrift, dass die Fahrer regelmäßig nach Hause fahren müssen, werden vom EuGH ausdrücklich gebilligt. Mhm, insbesondere bei der Kabotageregelung wurden die Richter dann auch deutlich, sie dürfen nicht zu einer dauerhaften oder ununterbrochenen Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat führen.
Ja, aber das alles müsste natürlich noch kontrolliert werden. Und ob da die nationalen Kontrollbehörden überall genau hinschauen werden, da gibt's wohl einige Zweifel.
Das ist wohl so, ja.
Ja, aber vielleicht ändert sich ja was durch die Verpflichtung der Unternehmen, auf Nachhaltigkeit entlang der Lieferketten zu achten. Und dass der Druck der Verlader auf die Transportunternehmen wirkt, das hat sich ja bereits bei den Konflikten an der Raststätte in Gräfenhausen gezeigt.
Ich glaube, man kann sagen, insgesamt können sich die Befürworter des Mobilitätspakets also über einen klaren Punktsieg freuen, Sven, oder? Und
ja.
Und auch die Gegner haben einen Achtungserfolg erzielt.
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Ne? Aber Robert, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle jetzt mal von der Politik zu einem anderen Thema kommen.
Sehr gern.
Es geht um Zahlen, und zwar um Zahlen von Professor Peter Klaus zur, wie er es nennt, Überinflation in der Logistikbranche. Und Klaus hat herausgefunden, dass die Preise für Transport- und Logistikdienstleistungen in Europa seit dem Jahr 2019 um 21,8% gestiegen sind, also mehr als ein Fünftel. Und das sind ganze 4,6 Prozentpunkte mehr als der Preisanstieg in der Gesamtwirtschaft.
Ja, das ist enorm. Aber mal so nebenbei, von Professor Klaus hat man zuletzt ja eher weniger gehört. Er hat einen Profitabilitätsindex für die Branche herausgebracht und gilt ja als der Initiator der Vermessung der Logistikwirtschaft.
Ja, das ist so.
Ja. So, es gibt jetzt aber auch einen aktuellen Bericht von Transport Intelligence und die haben den globalen Logistikmarkt mal analysiert und schätzen ihn auf 5,35 Billionen Euro. Interessanterweise wird fast zwei Drittel davon durch Straßentransporte generiert, die an Dienstleister ausgelagert werden.
Ja, also das ist nun nicht so überraschend. Man muss aber sagen, dass sich beide Analysen auch ein bisschen unterscheiden. Während Klaus sich also auf die Preissteigerung konzentriert und zeigt, wie die Branche von Faktoren wie den Frachtraten und geopolitischen Ereignissen beeinflusst wurde, geht Transport Intelligence mehr auf das Gesamtvolumen und die Marktaufteilung ein. Auf Europa entfallen übrigens etwa 18% des globalen Logistikvolumens.
Interessant, dass die europäische Region so einen großen Anteil hat. Im Bericht wird auch Deutschland als der größte Kontraktlogistikmarkt in Europa hervorgehoben, mit einem Marktvolumen von 20 Milliarden Euro.
Ja, und das passt ja auch ganz gut zu den Beobachtungen von Professor Klaus. Der betont ja, dass der Preisauftrieb besonders in Ländern wie Deutschland und Österreich stark ausgefallen ist Vor allem die Kosten für Seefracht haben durch Corona und andere Krisen massive Sprünge gemacht.
Absolut. Das alles zeigt, wie eng der Logistikmarkt mit globalen Ereignissen verknüpft ist. Das wissen wir ja und sehen wir immer wieder. Mhm. Transport Intelligence hebt besonders den Asien-Pazifik-Raum hervor, der mit rund 44% den größten Anteil am globalen Logistikvolumen hat. 44%, das ist eine Menge. Das zeigt, dass die Entwicklung dort den Rest der Welt doch schon sehr stark beeinflussen kann.
Naja, und gleichzeitig sehen wir auch, dass der Markt in Europa teurer wird. Hatten wir schon drüber gesprochen. Gerade im Dienstleistungssektor wie der Logistik sind die Preise immer wieder höheren Schwankungen ausgesetzt. Und das wird sich natürlich auch künftig in der Inflationsrate dann widerspiegeln.
Ja, jetzt warten wir noch auf die Zahlen zum Marktvolumen der Logistik in Deutschland. Da soll es ja demnächst etwas geben. Und dann können wir auch schauen, wie das mit den Prognosen zusammenpasst, die es ja auch jährlich von den Logistikweisen gibt. Ich denke mal so zur Supply Chain CX, jetzt in 14 Tagen, da wird es wahrscheinlich was geben.
Ja, das könnte wohl so sein, aber das Ganze liegt ja natürlich noch ein bisschen in der Zukunft. Genauso übrigens wie ein Thema, zu dem die Unternehmensberatung PwC rund 120 Reeder befragt hat. Denn die Unternehmensberater wollten wissen, wie die Branche eine mögliche zweite Präsidentschaft Donald Trumps einschätzt.
Ich glaube, da muss man kein Hellseher sein, um das Ergebnis zu erahnen. Fast 80% der Branchenvertreter rechnen mit negativen Folgen, sollte Donald Trump die Wahl gewinnen. Und natürlich geht die Angst um, dass weitere Handelsbarrieren errichtet und damit das Transportvolumen sinkt.
Ja, aber auch eine Administration unter Trumps demokratischer Gegnerin Kamala Harris könnte durchaus weitere protektionistische Maßnahmen initiieren. Denn, und das stimmt ja, Harris sieht Zölle als wesentliches Mittel, um amerikanische Arbeitsplätze und Hersteller vor der Konkurrenz aus China und anderen Weltregionen zu schützen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die beiden Regierungen die unter Trump verhängten Zölle weitgehend beibehalten hat und sogar zusätzlich massive Zölle auf Elektrofahrzeuge, Batterien und andere strategische Waren aus China, einschließlich Stahl, angekündigt hat.
Es wird also auf jeden Fall ungemütlich für die Räder, zumal sie ja noch von einem anderen Problem stehen und das noch viel langfristiger. Mhm. Die Rede ist von den Klimazielen der EU. Bis 2030 sollen ja da die Emissionen der Branche im Vergleich zu 1990 um mehr als 55% sinken. Und das sehen 4 von 5 Entscheidern in den Schifffahrtsunternehmen derzeit nicht.
Ja, tatsächlich hat die Skepsis in den vergangenen Jahren doch ziemlich deutlich zugenommen. Noch vor 3 Jahren, also 2021, sagte ein Drittel der Befragten, ja, die Einhaltung der Klimaziele wäre machbar.
In diesem Zeitraum gab es aber auch eine erfreuliche Entwicklung. Der Anteil der Schifffahrtsunternehmen, die verbindliche Maßnahmen zur Emissionsminderung umgesetzt haben, ist von 33 auf 75% gestiegen.
Das ist doch mal was. Das ist auf jeden Fall etwas. Und das dürfte auch keine Frage der Finanzierung sein, auch in Zukunft nicht. Denn die Nachfrage nach Laderaum wird auch in den kommenden 5 Jahren weiter steigen. Da sind sich die Experten einig. Und das wiederum wird sich positiv auf die Frachtraten dann wohl auswirken. So sieht das nämlich auch die Mehrheit der von PwC befragten Manager. Und vor diesem Hintergrund kann man feststellen, dass Mittel zur Investition in neue Schiffe mit vielleicht innovativen Antriebssystemen durchaus vorhanden sind.
Ja, Sven, wir werden sehen. Jetzt lass uns aber mal von dem Thema weggehen und den Fokus mal richten auf die Logistikimmobilien in Deutschland.
Ah, interessanter Sektor.
Ja, in jedem Fall, finde ich auch immer wieder. Da tut sich nämlich einiges. Vor allem in der Region Leipzig-Halle hat es ja einen enormen Wachstumsschub in diesem Sektor gegeben und das bricht derzeit tatsächlich Rekorde. In der Region werden so viele neue Immobilien gebaut wie nirgendwo sonst in Deutschland. Mhm. Ein riesiges Bauprojekt ist zum Beispiel der Panattoni Logistikpark an der A14. Hier entstehen 2 Hallen mit jeweils rund 30.000 Quadratmeter Nutzfläche und das erste ist erst der Anfang.
Ja, Robert, das stimmt. Die Region boomt wirklich. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass diese Projekte zum größten Teil spekulativ entwickelt werden. Das ist ja etwas, was lange Zeit auch eher nicht gern gemacht wurde, dass man ohne vorherige Mietverträge irgendwelche Hallen dann baut. Die Frage ist aber also, ob der Markt diese Mengen an neuer Logistikfläche überhaupt aufnehmen kann. Manche Experten waren ja jetzt schon vor potenziellen Leerständen.
Ja, das stimmt. Laut Schätzungen könnten die Leerstände bis Anfang kommenden Jahres auf bis zu 170.000 Quadratmeter ansteigen, wenn nicht bald Großabschlüsse getätigt werden. Das könnte für Investoren und Entwickler zum Problem werden. Gleichzeitig haben potenzielle Mieter aber jetzt die Chance, halt gute Konditionen auszuhandeln, nicht? Denn die Eigentümer sind derzeit, wie man so hört, schon sehr verhandlungsbereit.
Naja, und unter uns, die Mietpreise in Leipzig-Halle sind ja im Vergleich zu anderen deutschen Städten immer noch ziemlich niedrig. Wenn man zum Beispiel in München für eine Logistikfläche zwischen 10 und 16 Euro pro Quadratmeter zahlt, bekommt man in Leipzig schon für rund 6 Euro Flächen im Neubau. Diese Preisunterschiede machen die Region natürlich tatsächlich sehr attraktiv für Unternehmen.
Genau, aber der niedrige Preis ist nicht alles. Steffen Sauer von Colliers hebt hervor, dass auch die kürzeren Mietlaufzeiten attraktiv sind. Mhm. Anstatt der üblichen 10 Jahre können Mieter aktuell auch Verträge für 3 bis 4 Jahre abschließen und so können sie flexibler auf Marktentwicklungen reagieren.
Aha, okay, das ist spannend, ne? Flexibilität ist übrigens ein sehr, sehr gutes Stichwort. In der Logistikbranche ist es nämlich wichtig, dass die Gebäude vielseitig nutzbar sind. Der E-Commerce-Bereich beispielsweise, der wächst ja weiter, während die Automobilbranche aktuell eher zögerlich bei der Anmietung neuer Flächen ist. Diese Unterschiede in der Nachfrage spiegeln sich ja auch in der Nutzung der Immobilien wider.
Absolut. Außerdem sind Nachhaltigkeitsaspekte bei Neubauten ein großes Thema. Einige der älteren Lagerhallen werden kaum noch genutzt, da sie in Sachen Umweltschutz und Brandsicherheit nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Da achten gerade die großen Unternehmen sehr darauf, um ihre ESG-Bilanzen zu verbessern.
Ja, es ist interessant, dass du das erwähnst. Denn Nachhaltigkeit und ESG-Standards sind nicht nur Trendthemen, sondern auch echte Wettbewerbsvorteile. So hat jetzt Sven Köcke von der Spedition Finsterwalder mal gesagt, dass viele Kunden von Logistikunternehmen einen möglichst niedrigen CO2-Abdruck fordern. Solaranlagen auf den Hallendächern, die Wärmepumpen versorgen, die sind ja schon mittlerweile fast Pflicht.
Obwohl die so gewonnene Energie künftig auch noch für andere Zwecke genutzt werden dürfte, Stichwort Lademöglichkeiten für E-Lkw. Die müssen ja bei Neubauten mittlerweile auch eingeplant werden. Tja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende des heutigen Wochenrückblicks wieder angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken Sie gerne per Mail an redaktion@dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.